Nach dem Ende der letzten Eiszeit begann die erste menschliche Besiedlung des heutigen Schwedens vor ungefähr 11 Jahrtausenden. Als sich die riesigen Gletscher, die Skandinavien bedeckten, langsam zurückzogen, wurde das Land allmählich bewohnbar. Die ersten Siedler waren Jäger und Sammler, die sich entlang der Küstenlinien und an den zahlreichen Seen und Flüssen niederließen, die durch das Schmelzwasser der Gletscher entstanden waren. Sie lebten in einer Landschaft, die von dichten Wäldern, weiten Tundren und reichhaltigen Gewässern geprägt war. Diese frühen Menschen ernährten sich von der Jagd auf Rentiere, Elche und andere Wildtiere, sowie vom Fischfang und dem Sammeln von Pflanzen. Archäologische Funde wie Feuersteinklingen, Knochengeräte und primitive Hüttenreste belegen ihre Anwesenheit und geben Aufschluss über ihre Lebensweise. Eine der bekanntesten prähistorischen Kulturen in Schweden ist die sogenannte Maglemose-Kultur, die zwischen dem 9. und 6. Jahrtausend vor Christus existierte. Später entwickelten sich weitere Kulturen wie die Kongemose- und Erdebölle-Kultur, die zunehmend sesshafter wurden und mit der Zeit begannen, einfache Formen der Landwirtschaft zu betreiben. Diese frühen Siedler legten den Grundstein für die spätere kulturelle und gesellschaftliche Entwicklung Schwedens. Während der kommenden Jahrtausende veränderte sich die Lebensweise der Menschen mit dem Fortschritt der Technologie und der zunehmenden Domestizierung von Tieren und Pflanzen, was den Übergang von einer nomadischen zu einer sesshaften Lebensweise einleitete. Wendelzeit. Die Wendelzeit, die sich von etwa 550 bis 800 nach Christus erstreckte, war eine prägende Epoche in der Geschichte Schwedens. Sie markierte den Übergang von der späten Eisenzeit zur Wikingerzeit und war nach reichen Bootsgräbern im heutigen Uppland benannt, insbesondere in Wendel und Walsgärde. Diese Gräber enthalten außergewöhnlich gut erhaltene Waffen, kunstvoll verzierte Helme und aufwendig gearbeitete Schmuckstücke, die von einer hochentwickelten Kriegerelite zeugen. In dieser Zeit war Schweden noch kein geeinter Staat, sondern bestand aus zahlreichen regionalen Herrschaftsgebieten, die von lokalen Häuptlingen oder kleinen Königen regiert wurden. Diese Anführer standen oft in Konkurrenz zueinander, führten Kriege und Bündnisse und kontrollierten wichtige Handelsrouten. Die Gesellschaft war stark hierarchisch organisiert, mit einer klaren Trennung zwischen einer kriegerischen Elite, freien Bauern und einer Unterschicht aus Knechten und Sklaven. Ein charakteristisches Merkmal der Wendelzeit war der intensive Handel, der über weite Strecken reichte. Skandinavische Händler und Krieger pflegten Kontakte mit dem Frankenreich, den britischen Inseln und sogar dem Byzantinischen Reich. Besonders bedeutsam war der Handel mit wertvollen Gütern wie Bernstein, Eisen, Pelzen und Waffen, die gegen Luxusgüter wie Gold, Silber, Glasperlen und fein gearbeitete Stoffe eingetauscht wurden. Die ausgeprägte Kriegerkultur dieser Epoche war eng mit einer religiösen Weltanschauung verbunden, die sich in prachtvollen Bestattungsritualen widerspiegelte. Die Toten wurden oft in großen Schiffsgräbern mit reichhaltigen Grabbeigaben bestattet, um ihnen im Jenseits eine standesgemäße Existenz zu ermöglichen. Diese Gräber zeugen von einer tief verwurzelten nordischen Mythologie, die sich später auch in der Wikingerzeit widerspiegeln sollte. Wikingerzeit. Die Wikingerzeit, die sich von 800 bis 1050 nach Christus erstreckte, war eine bedeutende Epoche in der Geschichte Schwedens. Während die dänischen und norwegischen Wikinger vor allem nach Westen segelten, um Gebiete wie England, Irland und Frankreich anzugreifen oder zu besiedeln, konzentrierten sich die schwedischen Wikinger, auch Varäger genannt, auf den Osten. Sie reisten entlang der Flüsse Osteuropas, gründeten Handelsstationen und spielten eine zentrale Rolle in der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung dieser Regionen. Die Varäger nutzten die Flüsse Neva, Wolga und Dnepr als Handelsrouten um weit ins heutige Russland, die Ukraine und bis nach Byzanz und das Kalifat der Abbasiden zu gelangen. Sie gründeten und kontrollierten wichtige Handelszentren wie Nowgorod und Kiew, die später zu bedeutenden Städten des Kiewer Rus wurden. Diese skandinavischen Händler und Krieger mischten sich mit der einheimischen slawischen Bevölkerung und beeinflussten die politische Struktur dieser Gebiete. Der Begriff Rus, von dem sich der Name Russland ableitet, geht vermutlich auf die schwedischen Wikinger zurück. Der Handel spielte eine zentrale Rolle im Leben der Waräger. Sie tauschten Bernstein, Pelze, Honig, Eisenwaren und Waffen gegen Silber, Seide, Gewürze und andere Luxusgüter aus dem Nahen Osten und Byzanz. Archäologische Funde, wie die zahlreichen in Schweden entdeckten arabischen Silbermünzen, belegen die weiten Handelsbeziehungen der schwedischen Wikinger. Besonders begehrt waren byzantinische Seidenstoffe, die über die Handelsrouten des Schwarzen Meeres nach Skandinavien gelangten. Neben dem Handel waren die Waräger auch als Söldner und Krieger bekannt. Viele von ihnen dienten in der berühmten Warägergarde, der Elitetruppe des byzantinischen Kaisers. Diese nordischen Krieger wurden wegen ihrer Kampfkraft und Loyalität geschätzt und spielten eine wichtige Rolle in den militärischen Auseinandersetzungen des Byzantinischen Reiches. Christianisierung. Die Christianisierung Schwedens war ein langwieriger und komplexer Prozess, der sich über mehrere Jahrhunderte erstreckte. Bereits im 9. Jahrhundert kamen christliche Missionare nach Skandinavien. Doch erst im 11. Jahrhundert begann sich das Christentum in Schweden allmählich durchzusetzen. Dieser Übergang war keineswegs ein plötzlicher oder friedlicher Wandel, sondern eine Phase der Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern der alten nordischen Religion und den neuen christlichen Lehren. Der erste bekannte Versuch, das Christentum in Schweden zu verbreiten, fand in der Mitte des 9. Jahrhunderts statt. Der fränkische Missionar Ansgar, der später als Opossats, Apostel des Nordens, bekannt wurde, reiste nach Birka, einem bedeutenden Handelszentrum der Wikingerzeit. Dort versuchte er, das Christentum zu predigen und eine Kirche zu errichten, doch sein Einfluss blieb begrenzt. Zwar wurden einige Schweden getauft, doch nach Ansgars Tod geriet seine Mission in Vergessenheit und das Heidentum blieb weiterhin dominant. Im 10. Jahrhundert nahm der Einfluss des Christentums langsam zu. Besonders durch Handelskontakte mit christlichen Ländern, wie dem Heiligen Römischen Reich und England, kamen immer mehr Schweden mit der neuen Religion in Berührung. König Olof Skötkonung, der von etwa 995 bis 2022 regierte, war der erste schwedische Herrscher, der sich taufen ließ. Er wurde in der Nähe von Husaby in Västergötland getauft und förderte aktiv die Verbreitung des Christentums. Olofs Taufe war ein bedeutender Wendepunkt, doch große Teile der Bevölkerung hielten weiterhin an den traditionellen nordischen Göttern fest. Während des 11. Jahrhunderts kam es wiederholt zu Konflikten zwischen Christen und Anhängern der alten Religion. Besonders in den zentralen und nördlichen Regionen Schwedens, wo das Heidentum noch tief verwurzelt war, stieß das Christentum auf starken Widerstand. In der alten Kultstätte Uppsala wurden weiterhin Opfer für die nordischen Götter gebracht. Und es dauerte bis ins 12. Jahrhundert, bevor diese heidnischen Bräuche endgültig verschwanden. Ein wichtiger Schritt zur Etablierung des Christentums war die Gründung des schwedischen Erzbistums im Jahr 1164. Vorher war die schwedische Kirche von den Erzbistümern Hamburg, Bremen und Lund abhängig gewesen. Mit dem eigenen Erzbistum in Uppsala wurde Schweden kirchlich unabhängiger und stärker in das christliche Europa integriert. Diese Entwicklung förderte die Christianisierung des Landes erheblich, da die Kirche nun eine organisierte Struktur erhielt und eine engere Zusammenarbeit mit dem schwedischen Königreich einging. Trotz dieser Fortschritte blieben einige heidnische Bräuche und Traditionen noch über Generationen hinweg erhalten. Viele alte nordische Rituale wurden mit christlichen Elementen vermischt, so dass ein einzigartiger schwedischer Volksglaube entstand, der noch lange nach der offiziellen Christianisierung Bestand hatte. Ostexpansion. Die schwedische Ostexpansion im 12. und 13. Jahrhundert war ein bedeutendes Ereignis in der Geschichte Skandinaviens. Während dieser Zeit unternahm Schweden mehrere militärische Unternehmungen, die als Finnlandkreuzzüge bekannt wurden. Diese Expansion war sowohl religiös als auch politisch motiviert. Einerseits diente sie der Verbreitung des Christentums in den noch weitgehend heidnischen Gebieten Finnlands, andererseits wollte Schweden seinen politischen Einfluss in der Ostseeregion ausweiten und seine Position gegenüber rivalisierenden Mächten wie dem russischen Fürstentum Nowgorod stärken. Die ersten Vorstöße nach Finnland fanden bereits im 12. Jahrhundert statt. Nach der schwedischen Überlieferung soll König Erik IX. Im Jahr 1150 oder 1155 einen ersten Kreuzzug unternommen haben, um die südwestlichen Gebiete Finnlands zu erobern und zu missionieren. Ihn begleitete der englische Bischof Heinrich von Uppsala, der die Christianisierung der finno-ugrischen Stämme vorantreiben sollte. Die historischen Belege für diesen Feldzug sind jedoch spärlich, und viele Berichte stammen aus späteren Quellen, die möglicherweise übertrieben oder legendenhaft ausgeschmückt wurden. Dennoch wird dieser Kreuzzug als ein früher Versuch Schwedens gewertet, Finnland dauerhaft unter seine Kontrolle zu bringen. Ein bedeutenderer Feldzug folgte im 13. Jahrhundert unter der Führung des schwedischen Reichsverwesers Jarl Birger. In den 1330er und 440 Jahren hatte sich die Lage in der Ostseeregion weiter zugespitzt. Die heidnischen Tavasten, ein finnischer Stamm, leisteten Widerstand gegen die schwedischen Bemühungen zur Christianisierung und bedrohten die schwedischen Siedlungsgebiete an der Küste. Gleichzeitig versuchte das russische Fürstentum Nowgorod, seinen Einfluss in Finnland auszuweiten. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, organisierte Jarl Birger um das Jahr 12249 einen groß angelegten zweiten Kreuzzug nach Finnland. Seine Truppen drangen in das Gebiet der Tavasten ein, besiegten sie in mehreren Schlachten und errichteten eine dauerhafte schwedische Präsenz im Landesinneren. Infolge dieser Eroberung begann der Bau von Burgen und Kirchen, um die neue Herrschaft zu festigen. Ein weiterer entscheidender Kreuzzug erfolgte im Jahr 12293, als Schweden gegen die Karelier vorging, die unter dem Einfluss von Nowgorod standen. In diesem Krieg wurde die Festung Viborg an der karelischen Landenge gegründet, die als strategischer Stützpunkt zur Kontrolle der Region diente. Die Eroberung Kareliens war von großer Bedeutung, da sie Schweden eine stärkere Position gegenüber Nowgorod verschaffte. In den folgenden Jahrzehnten kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Schweden und Nowgorod um die Vorherrschaft in Finnland und Karelien. Diese Konflikte dauerten bis ins 15. Jahrhundert an und führten zu mehreren Kriegen zwischen den beiden Mächten. Die Eingliederung Finnlands in das Schwedische Reich hatte tiefgreifende und langfristige Auswirkungen. Die einheimische Bevölkerung wurde zunehmend christianisiert und schwedische Verwaltungssysteme sowie Gesetze wurden eingeführt. Zudem begann eine schwedische Kolonisierung vor allem in den Küstenregionen, was zur Entwicklung einer zweisprachigen Gesellschaft führte, die bis heute in Finnland existiert. Die finnischen Gebiete wurden in das schwedische Rechtssystem integriert und die katholische Kirche spielte eine bedeutende Rolle bei der kulturellen und religiösen Transformation des Landes. Trotz der erfolgreichen schwedischen Expansion blieb Finnland ein umkämpftes Gebiet. Russland betrachtete die Region weiterhin als Teil seiner Einflusssphäre und es kam immer wieder zu Kriegen zwischen Schweden und Russland um die Kontrolle über Finnland. Dennoch legte die schwedische Expansion im Mittelalter den Grundstein für die enge Verbindung Finnlands mit Schweden, die über viele Jahrhunderte hinweg Bestand hatte. Finnland blieb bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts ein integraler Bestandteil des schwedischen Königreichs, bis es 1909 im Zuge des Finnischen Krieges an das russische Kaiserreich fiel. Die Ereignisse des 12. und 13. Jahrhunderts waren daher von entscheidender Bedeutung für die politische und kulturelle Entwicklung Finnlands und prägten die Geschichte der Region nachhaltig. Machtkämpfe. Die schwedischen Machtkämpfe zwischen den Geschlechtern der Sverker und der Eriks, die von 1330 bis 1250 dauerten, stellen eine der turbulenteren Phasen in der Geschichte des mittelalterlichen Schwedens dar. Während dieser Zeit gab es wiederholt Thronstreitigkeiten, die das Land in politische Unruhen stürzten und die Autorität der Monarchie herausforderten. Diese Machtkämpfe waren nicht nur eine Folge von dynastischen Rivalitäten, sondern auch ein Spiegelbild der komplexen sozialen und politischen Strukturen Schwedens zu dieser Zeit. Zu Beginn der Auseinandersetzungen standen die Sverker, eine der mächtigen Adelsfamilien Schwedens, gegen die Eriks, eine andere prominente Familie, die ebenfalls Ansprüche auf die Krone erhob. Der Konflikt begann mit dem Tod des schwedischen Königs Sigurd II. Im Jahr 1130, der einen Machtvakuum hinterließ. Der Tod Sigurds führte zu einer unsicheren Thronfolge und einem erbitterten Kampf zwischen den beiden Familien, der über Jahrzehnte hinweg anhaltende Instabilität im Land verursachte. Dieser Kampf war nicht nur dynastischer Natur, sondern auch ein symbolischer Machtkampf zwischen verschiedenen Regionen Schwedens, da sowohl die Sverker als auch die Eriks unterschiedliche Unterstützer in verschiedenen Teilen des Landes hatten. Im Jahr 1130 trat Sverker der Ältere die Herrschaft an und setzte sich als König durch, doch er konnte die Macht der Eriks nicht dauerhaft unterdrücken. Nachdem Sverker der Ältere 1156 gestorben war, trat ein neuer Konflikt zwischen den Nachfolgern der beiden Familien in Erscheinung. Der Sohn von Sverker, Karl Sverkersson, wurde 1161 zum König gekrönt, jedoch musste er seine Herrschaft bald aufgeben, als Knut Eriksson von der Familie der Eriks die Krone beanspruchte und sich durchsetzte. Der andauernde Wechsel zwischen den Herrschern führte zu einer Reihe von Kriegshandlungen, die sich über fast 100 Jahre erstreckten. Ein weiteres markantes Ereignis in dieser Zeit war die Ermordung von Knut Eriksson im Jahr 1996, was die Rivalität zwischen den beiden Familien erneut anheizte und die politische Unsicherheit in Schweden verstärkte. Der Tod Knuts führte zu einer neuen Thronbesetzung durch den Sverker-Nachfolger Sverker II., aber auch seine Herrschaft war nicht von langer Dauer, da seine Gegner weiterhin versuchten, die Kontrolle zu erlangen. Diese ständigen Konflikte und die mangelnde stabile Herrschaft führten dazu, dass Schweden bis Mitte des 13. Jahrhunderts von regionalen Machthabern dominiert wurde und das Königreich in verschiedene Gebietsstrukturen zerfiel. Erst mit der Krönung von Birger Jarl im Jahr 12248 und seiner nachfolgenden politischen und militärischen Unterstützung gelang es, die schwedische Monarchie zu stabilisieren und die Machtkämpfe zwischen den Sverker und den Eriks zu beenden. Birger Jarl setzte sich als eine zentrale Figur durch und trug dazu bei, Schweden zu einem stärker vereinten Reich zu machen. Dies war der Beginn einer verstärkten Zentralisierung, die das Land bis zum Ende des Mittelalters prägen sollte. Durch die Bemühungen von Birger Jarl und den folgenden Königen wurden die Grundlagen für die Entwicklung einer stärkeren zentralen Monarchie gelegt. Diese Phase markierte das Ende einer jahrhundertelangen Ära von dynastischen Kämpfen und den Beginn einer politischen Struktur, die zunehmend von der Krone und nicht von lokalen Adelsfamilien kontrolliert wurde. Das Ende der Machtkämpfe zwischen den Zwerker und den Eriks war daher von großer Bedeutung für die politische Stabilität Schwedens und ebnete den Weg für das Wachstum und die Konsolidierung des mittelalterlichen Königreichs. Kalmarer Union. Im Jahr 1397 wurde die Kalmarer Union gegründet, eine politische Vereinigung, die die Königreiche Dänemark, Norwegen und Schweden unter einer gemeinsamen Monarchie vereinte. Diese Union wurde von Königin Margarete Temerv initiiert, einer der bedeutendsten Herrscherinnen Skandinaviens, die es verstand, durch geschickte Diplomatie und strategische Heiraten eine starke Allianz zu schmieden. Ziel der Union war es, die skandinavischen Reiche zu vereinen, um sich besser gegen äußere Bedrohungen, insbesondere von der Hanse und dem Deutschen Orden, zu schützen und die politischen Strukturen der Region zu stabilisieren. Die offizielle Gründung der Kalmarer Union fand am 17. Juni 1997 in der Stadt Kalmar statt, wo Vertreter der drei Königreiche zusammenkamen, um Erik von Pommern, Margaretes Großneffen und Erben, als gemeinsamen König zu krönen. Obwohl Erik von Pommern formell die Krone übernahm, behielt Margarete eher bis zu ihrem Tod 1412 die tatsächliche Macht in ihren Händen. Sie war eine geschickte Politikerin, die es verstand, Rivalitäten zwischen den Adelshäusern zu entschärfen und eine zentralisierte Verwaltung zu fördern. Die Kalmarer Union beruhte auf dem Prinzip, dass die drei Königreiche gleichberechtigt sein sollten. Doch in der Praxis wurde Dänemark, das wirtschaftlich und militärisch am stärksten war, zur dominierenden Kraft innerhalb der Union. Dies führte im Laufe der Zeit zu Spannungen, insbesondere in Schweden, wo der Hochadel seine eigene politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit wahren wollte. Die schwedische Aristokratie war zunehmend unzufrieden mit der dänischen Vorherrschaft und der Tatsache, dass wichtige Ämter oft mit Dänen besetzt wurden. Während der ersten Jahrzehnte der Union kam es immer wieder zu Widerständen und Aufständen, insbesondere in Schweden. Im frühen 16. Jahrhundert eskalierten die Konflikte, als der dänische König Christian II. Versuchte, die Kontrolle über Schweden zu festigen. Sein brutales Vorgehen, insbesondere das sogenannte Stockholmer Blutbad im Jahr 1520, bei dem zahlreiche schwedische Adlige und Geistliche hingerichtet wurden, löste große Empörung aus und führte zu einem offenen Aufstand gegen die dänische Herrschaft. Der schwedische Adlige Gustav Vasa nutzte die Unzufriedenheit in Schweden und führte einen erfolgreichen Unabhängigkeitskampf an. Im Jahr 1523 wurde er zum König von Schweden gekrönt, womit die Kalmarer Union faktisch beendet wurde. Dänemark und Norwegen blieben weiterhin vereint, während Schweden seinen eigenen Weg als souveränes Königreich einschlug. Unabhängigkeit unter Gustav Vasa. Im Jahr 1523 markierte der Aufstieg Gustav Vasas zum König von Schweden das endgültige Ende der Kalmarer Union und den Beginn eines unabhängigen schwedischen Staates. Der Weg dorthin war jedoch von politischen Spannungen, militärischen Konflikten und einem massiven Aufstand gegen die dänische Herrschaft geprägt. Der Hauptauslöser für den schwedischen Unabhängigkeitskampf war das sogenannte Stockholmer Blutbad im Jahr 1520. Der dänische König Christian II., der versuchte, seine Kontrolle über Schweden zu festigen, lud schwedische Adlige und Geistliche zu einer Versammlung nach Stockholm ein. Dort ließ er über 80 von ihnen hinrichten, um den Widerstand gegen die dänische Herrschaft zu brechen. Doch dieses brutale Vorgehen hatte den gegenteiligen Effekt. Es löste große Empörung aus und entfachte eine breite Widerstandsbewegung gegen die dänische Vorherrschaft. Einer der führenden Köpfe des Widerstands war Gustav Eriksson Vasa, ein junger Adliger aus einer einflussreichen Familie, dessen Vater und Verwandte beim Stockholmer Blutbad ermordet worden waren. Er floh nach Dalarna, einer Region in Mittelschweden, wo er Unterstützung bei der lokalen Bevölkerung suchte. Die Dalekalier, bekannt für ihren Unabhängigkeitsgeist, schlossen sich seinem Aufstand an. Von dort aus begann Gustav Vasa eine militärische Kampagne gegen die dänischen Truppen, die Schweden besetzt hielten. Mit Hilfe von Bauern, lokalen Adligen und ausländischer Unterstützung, insbesondere von der Hansestadt Lübeck, die ein Interesse an der Schwächung Dänemarks hatte, gelang es Gustav Vasa, die dänischen Besatzungstruppen nach und nach aus Schweden zu vertreiben. Im Juni 1523 zog er triumphierend in Stockholm ein, das zuvor unter dänischer Kontrolle gestanden hatte. Kurz darauf wurde er am 6. Juni 1523 offiziell zum König von Schweden gekrönt. Dieser Tag gilt bis heute als Schwedens Nationalfeiertag. Mit seiner Krönung begann eine neue Ära in der schwedischen Geschichte. Gustav Vasa führte zahlreiche Reformen durch, darunter eine weitreichende Zentralisierung der Macht. Er schränkte den Einfluss des Adels ein, verstaatlichte große Teile des kirchlichen Besitzes und führte die Reformation ein, wodurch Schweden von der römisch-katholischen Kirche unabhängig wurde. Seine Herrschaft legte den Grundstein für das schwedische Königtum, das sich in den folgenden Jahrhunderten weiterentwickelte. Reformation. Während der Herrschaft von Gustav Vasa im 16. Jahrhundert vollzog Schweden einen grundlegenden Wandel in religiöser und politischer Hinsicht. Die lutherische Reformation wurde eingeführt und die bisher mächtige katholische Kirche verlor ihre Unabhängigkeit und ihren großen Reichtum, indem sie unter staatliche Kontrolle gestellt wurde. Dieser Prozess war nicht nur ein religiöser Umbruch, sondern hatte auch weitreichende wirtschaftliche und politische Folgen für das Land. Gustav Vasa, der 1523 als König von Schweden die Unabhängigkeit des Landes von der Kalmarer Union erlangte, betrachtete die katholische Kirche mit Misstrauen. Sie besaß enorme Ländereien, Klöster und Reichtümer, die ihr über Jahrhunderte hinweg durch Spenden und Steuern der Gläubigen zugeflossen waren. Da Schweden sich nach dem Befreiungskrieg gegen Dänemark in einer finanziell angespannten Lage befand, sah Gustav Vasa die Säkularisierung kirchlicher Besitztümer als eine Möglichkeit, seine Macht zu festigen und die Staatskasse zu füllen. Die Reformation in Schweden wurde nicht mit einem abrupten Bruch, sondern schrittweise durchgeführt. Eine Schlüsselfigur in diesem Prozess war Olaus Petri, ein Theologe, der an der Universität Wittenberg studiert hatte und dort von Martin Luther beeinflusst worden war. Er begann, in Schweden für die neuen lutherischen Ideen zu werben, indem er Gottesdienste auf Schwedisch abhielt, anstatt wie zuvor auf Latein, und indem er die Bibelübersetzung in die Landessprache förderte. Ein entscheidender Wendepunkt war das Reichstagstreffen von Västerås im Jahr 1527. Dort setzte Gustav Vasa durch, dass der Staat kirchliche Besitztümer übernehmen durfte. Dies führte zur Verstaatlichung weiter Teile des kirchlichen Eigentums, was dem König große finanzielle Ressourcen einbrachte und seinen Einfluss auf die Gesellschaft stärkte. Der Klerus verlor an Macht und die katholische Hierarchie wurde zunehmend geschwächt. Im Laufe der nächsten Jahrzehnte wurde die lutherische Lehre offiziell zur Staatsreligion. 5444 erklärte der schwedische Reichstag Schweden endgültig zu einem lutherischen Königreich und die Verbindung zum Papsttum wurde vollständig abgebrochen. Katholische Gottesdienste wurden verboten, Klöster wurden aufgelöst und die Kontrolle über die Kirche lag nun direkt beim König. Diese religiöse Umwälzung hatte weitreichende Konsequenzen. Die Einführung des Protestantismus verstärkte die Zentralisierung des Staates und trug zur Entstehung eines neuen nationalen Selbstbewusstseins bei. Gleichzeitig führte die Enteignung der Kirche dazu, dass der Adel und das Königtum an Macht gewannen. Schweden wurde in den folgenden Jahrhunderten zu einem der führenden protestantischen Länder Europas und die Reformation legte den Grundstein für die spätere schwedische Großmachtzeit im 17. Jahrhundert. Aufstieg zur Großmacht. Im 17. Jahrhundert entwickelte sich Schweden zu einer der führenden Großmächte Europas. Dieser Aufstieg wurde durch eine aggressive Expansionspolitik, militärische Erfolge und geschickte Diplomatie ermöglicht. Innerhalb weniger Jahrzehnte gelang es Schweden, große Teile des Ostseeraums zu kontrollieren und zu einer der dominierenden Mächte in Nordeuropa aufzusteigen. Der Prozess begann unter König Gustav II. Adolf, der von 1611 bis 1632 regierte. Er reformierte das schwedische Heer und machte es zu einer der modernsten und schlagkräftigsten Armeen Europas. Eine zentrale Rolle spielte dabei die Einführung neuer Taktiken, wie die verbesserte Nutzung von Musketieren und Artillerie. Zudem setzte Gustav II. Adolf auf eine straffe Organisation und hohe Disziplin innerhalb seiner Truppen. Diese militärischen Reformen sollten sich schon bald als entscheidend für Schwedens Aufstieg erweisen. Während des Dreißigjährigen Krieges, 1618 bis 1648, der als religiöser Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten begann, trat Schweden ab 1630 aktiv in den Krieg ein. Gustav II. Adolf landete mit seiner Armee in Norddeutschland und erzielte mehrere bedeutende Siege gegen die katholischen Heere des Heiligen Römischen Reiches. Besonders berühmt wurde der Sieg in der Schlacht bei Breitenfeld 1631, in der die schwedischen Truppen eine entscheidende Wende im Krieg herbeiführten. Schweden wurde dadurch zur Schutzmacht der protestantischen Fürsten in Deutschland. Obwohl Gustav II. Adolf 1632 in der Schlacht bei Lützen fiel, setzte Schweden den Krieg unter der Führung von Reichskanzler Axel Oxenstierna Beiner fort. Schließlich wurde im Westfälischen Frieden von 1648 die schwedische Vormachtstellung im Ostseeraum anerkannt. Schweden erhielt bedeutende Gebiete in Norddeutschland, darunter Vorpommern, Wismar und Bremen-Werden. Dadurch hatte das Königreich nun direkten Einfluss auf das Heilige Römische Reich und wurde eine europäische Großmacht. Neben den Eroberungen in Deutschland expandierte Schweden auch in Richtung Osten und Norden. Im Nordischen Krieg gegen Dänemark 1443 bis 64 sicherte sich das Land wichtige Gebiete wie die Provinzen Jämtland und Halland. Darüber hinaus konnte Schweden im Baltikum seine Kontrolle über Estland, Livland und Karelien festigen. Diese Phase der schwedischen Geschichte wird als schwedische Großmachtzeit bezeichnet. Sie brachte dem Land nicht nur territoriale Gewinne, sondern auch wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung. Die eroberten Gebiete wurden in das schwedische Verwaltungssystem integriert und Schweden entwickelte sich zu einem bedeutenden Handels- und Militärstaat. Allerdings war der Aufstieg zur Großmacht mit hohen Kosten verbunden. Die ständigen Kriege belasteten die schwedische Wirtschaft und Gesellschaft erheblich. Die Bevölkerung litt unter hohen Steuern und der Einziehung von Soldaten für die Armee. Zudem führte die territoriale Ausdehnung zu Spannungen mit anderen europäischen Mächten, insbesondere mit Russland, Polen und Dänemark. Diese Konflikte sollten später zum Niedergang der schwedischen Großmachtstellung führen. Trotz der späteren Rückschläge war das 17. Jahrhundert eine Glanzzeit der schwedischen Geschichte. Es war die Ära, in der Schweden von einem relativ unbedeutenden nordischen Königreich zu einer der führenden Mächte Europas aufstieg und seinen Platz in der europäischen Politik nachhaltig prägte. Westfälischer Frieden. Der Westfälische Frieden, der im Jahr 1648 den Dreißigjährigen Krieg beendete, hatte weitreichende Folgen für die europäische Ordnung und sicherte Schweden eine bedeutende Stellung unter den Großmächten des Kontinents. Durch seine aktive Beteiligung an den Kriegsverhandlungen und seine militärischen Erfolge konnte Schweden territoriale Zugewinne und politischen Einfluss im Heiligen Römischen Reich erringen. Im Rahmen des Friedensvertrags erhielt Schweden mehrere strategisch wichtige Gebiete in Norddeutschland. Dazu gehörten Vorpommern, die Stadt Wismar, die Herzogtümer Bremen und Werden sowie Teile Mecklenburgs. Diese Territorien ermöglichten Schweden eine direkte Einflussnahme auf die innerdeutschen Angelegenheiten und verschafften ihm eine bedeutende Stellung innerhalb des Heiligen Römischen Reiches. Zudem wurde Schweden offiziell als eine der Garantiemächte des Westfälischen Friedens anerkannt, was ihm das Recht gab, sich in künftige Konflikte in Mitteleuropa einzumischen. Die Gebietsgewinne verschafften Schweden eine starke Position im Ostseeraum und machten das Land zu einer dominierenden Macht in Nordeuropa. Die Kontrolle über wichtige Küstengebiete und Hafenstädte stärkte die schwedische Wirtschaft und ermöglichte eine Ausweitung des Handels. Gleichzeitig verpflichtete sich Schweden im Rahmen des Friedens, seine neue Rolle als Schutzmacht protestantischer Fürsten in Deutschland wahrzunehmen, was zu einer lang anhaltenden politischen Einflussnahme führte. Trotz dieser Erfolge brachte der Krieg für Schweden auch erhebliche wirtschaftliche und gesellschaftliche Belastungen mit sich. Die langen Feldzüge hatten enorme finanzielle Ressourcen aufgebraucht und die Bevölkerung litt unter den hohen Steuern und der militärischen Beanspruchung. Dennoch markierte der Westfälische Frieden den Höhepunkt der schwedischen Großmachtstellung und festigte das Land als eine der führenden Mächte Europas. In den folgenden Jahrzehnten bemühte sich Schweden, seine neu errungene Vormachtstellung zu verteidigen, wurde jedoch zunehmend in Konflikte mit anderen europäischen Mächten verwickelt. Die territoriale Expansion, die mit dem Westfälischen Frieden begann, prägte die schwedische Außenpolitik bis ins 18. Jahrhundert und beeinflusste die geopolitische Entwicklung Nordeuropas nachhaltig. Großer Nordischer Krieg. Der Große Nordische Krieg, der von 1700 bis 1721 andauerte, begann als eine Koalition aus Russland, Dänemark, Norwegen und Sachsen-Polen unter der Führung von Zar Peter, dem Großen gegen Schweden, in den Kampf zog. Die Verbündeten wollten die Vormachtstellung Schwedens im Ostseeraum brechen und verloren gegangene Gebiete zurückgewinnen. Zu Beginn des Krieges konnte Schweden unter König Karl XII einige bedeutende Erfolge erringen. In der Schlacht bei Narva im Jahr 1700 besiegte die schwedische Armee trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit das russische Heer und festigte vorübergehend ihre Kontrolle im Baltikum. Karl XII entschied sich daraufhin, seine militärische Aufmerksamkeit auf Polen und Sachsen zu richten, anstatt Russland weiter zu bekämpfen. Dies erwies sich als strategischer Fehler, da es Zar Peter ermöglichte, seine Armee zu modernisieren und Russland militärisch zu stärken. Der Krieg erreichte seinen entscheidenden Wendepunkt im Jahr 1709, als die Schweden in der Schlacht bei Poltawa eine vernichtende Niederlage gegen die russischen Truppen erlitten. Karl XII musste nach dem Debakel ins Osmanische Reich fliehen, während Russland und seine Verbündeten damit begannen, schwedische Gebiete in Nordeuropa zu erobern. In den folgenden Jahren konnte Schweden sich nicht mehr erholen. Nach der Rückkehr von Karl XII versuchte er, die Kontrolle über Norwegen zu erlangen, wurde jedoch 1718 während eines Feldzugs in Frederiksten tödlich verwundet. Sein Tod führte zu innenpolitischen Unruhen und Schweden war gezwungen, Friedensverhandlungen aufzunehmen. Der Krieg endete schließlich 1721 mit dem Frieden von Nystad und weiteren Verträgen mit den anderen Kriegsparteien. Schweden musste große Gebiete, darunter Livland, Estland, Ingermannland und Karelien, an Russland abtreten. Damit wurde Russland zur neuen dominierenden Macht im Ostseeraum, während Schweden seine Großmachtstellung verlor und sich in den folgenden Jahrhunderten zunehmend auf eine defensive Außenpolitik konzentrierte. Der große Nordische Krieg hatte tiefgreifende wirtschaftliche und gesellschaftliche Auswirkungen auf Schweden. Die langjährigen militärischen Konflikte erschöpften die Ressourcen des Landes und die Bevölkerung litt unter hohen Steuerlasten und Verlusten durch die kriegerischen Auseinandersetzungen. Der Krieg markierte das Ende des Schwedischen Reiches als führende europäische Macht und leitete eine neue Phase in der Geschichte des Landes ein, in der es sich auf innere Stabilität und wirtschaftliche Konsolidierung konzentrierte. Freiheitszeit. Die sogenannte Freiheitszeit, die von 1721 bis 1772 andauerte, war eine Phase in der schwedischen Geschichte, in der das Parlament, der sogenannte Reichstag, die politische Macht dominierte und die königliche Autorität stark eingeschränkt wurde. Diese Periode begann nach dem Ende des Großen Nordischen Krieges, als Schweden seine Großmachtstellung verlor und sich auf innenpolitische Reformen konzentrieren musste. Der Friedensvertrag von Nystad im Jahr 1721 hatte Schweden gezwungen, große Gebiete an Russland abzutreten, was viele Schweden als nationales Desaster betrachteten. Um zukünftige Kriege und autokratische Herrschaft zu vermeiden, wurde das politische System grundlegend verändert. Der absolutistische Regierungsstil, den frühere Könige wie Karl XI und Karl XII praktiziert hatten, wurde abgeschafft. Und stattdessen erhielt der Reichstag die wichtigste Rolle in der Gesetzgebung und Regierung. Während der Freiheitszeit entwickelten sich zwei große politische Fraktionen, die sich um die Kontrolle des Reichstages stritten. Die sogenannten Hüte und die Mützen. Die Hüte vertraten eine expansive Außenpolitik und eine wirtschaftliche Stärkung durch merkantilistische Maßnahmen. Sie versuchten, Schweden wieder als Großmacht zu etablieren, scheiterten jedoch in mehreren militärischen Konflikten, darunter im Russisch-Schwedischen Krieg von 1741 bis 1743. Die Mützen hingegen verfolgten eine eher defensive und friedliche Politik mit dem Ziel, das Land wirtschaftlich und politisch zu stabilisieren. Trotz der politischen Spannungen brachte die Freiheitszeit bedeutende wirtschaftliche und wissenschaftliche Fortschritte mit sich. Es entstanden neue Handelsgesellschaften und das Bildungswesen wurde ausgebaut. Zudem wurden Presse- und Meinungsfreiheit gestärkt, was Schweden zu einer der ersten Nationen weltweit machte, die ein Gesetz zur Pressefreiheit einführte. Dennoch wurde das parlamentarische System zunehmend als ineffizient und von ausländischen Mächten beeinflusst wahrgenommen. Russland, Preußen und andere europäische Staaten mischten sich aktiv in die schwedische Politik ein, indem sie einzelne Fraktionen finanziell unterstützten, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Dies führte zu wachsender Unzufriedenheit mit der bestehenden Regierungsform. Im Jahr 1772 nutzte König Gustav III. Diese Unzufriedenheit, um mit einem unblutigen Staatsstreich die königliche Macht wiederherzustellen. Damit endete die Freiheitszeit und Schweden kehrte zu einer stärker zentralisierten Monarchie zurück. Trotz ihres Endes hatte diese Periode entscheidende Impulse für die politische und wirtschaftliche Entwicklung des Landes geliefert und war ein wichtiger Schritt in Richtung einer späteren demokratischen Gesellschaft. Gustavianische Zeit. Die gustavianische Zeit, die von 1772 bis 1809 andauerte, war eine Periode in der schwedischen Geschichte, die durch eine verstärkte königliche Macht und umfassende Reformen geprägt war. Sie begann mit dem Staatsstreich von König Gustav III. Im Jahr 1772, durch den die parlamentarische Herrschaft der sogenannten Freiheitszeit beendet wurde. Der König erklärte, dass die politische Instabilität und der ausländische Einfluss im Reichstag Schweden geschwächt hätten und führte eine neue Verfassung ein, die ihm weitreichende Befugnisse verlieh. Gustav III. Regierte als aufgeklärter Absolutist und setzte eine Reihe von Reformen um. Er modernisierte das Rechtssystem, führte ein gerechteres Steuersystem ein und stärkte die Wirtschaft. Zudem förderte er die Kultur und Wissenschaft, gründete die Schwedische Akademie und unterstützte das Theaterwesen. Unter seiner Herrschaft wurde auch die Folter abgeschafft und es gab erste Schritte hin zur Religionsfreiheit. Trotz seiner Reformen blieb Gustav III. Nicht unumstritten. Sein autoritärer Regierungsstil führte zu wachsendem Widerstand, insbesondere unter dem Adel, der seine Macht eingeschränkt sah. Seiten 389 erließ er das sogenannte Vereinigungs- und Sicherheitsgesetz, das seine Macht weiter ausbaute und den Einfluss des Adels noch weiter reduzierte. Diese Maßnahme spaltete die Gesellschaft und vertiefte die Spannungen zwischen Königstreuen und seinen Gegnern. 1792 wurde Gustav III. Während eines Maskenballs in Stockholm von einem Adligen namens Jakob Johann Ankerström angeschossen. Der König erlag wenige Tage später seinen Verletzungen und sein minderjähriger Sohn Gustav IV. Adolf bestieg den Thron unter der Vormundschaft von Gustav III. Bruder Karl. Die zweite Phase der gustavianischen Zeit war durch außenpolitische Krisen geprägt. Unter Gustav IV. Adolf führte Schweden Krieg gegen das revolutionäre Frankreich und später gegen das von Napoleon dominierte Europa. Die katastrophale Niederlage im Finnischen Krieg gegen Russland 1808 bis 1809 führte zum Verlust Finnlands, das Schweden über 600 Jahre lang kontrolliert hatte. Die wachsende Unzufriedenheit mit der Regierung von Gustav IV. Adolf führte 1809 zu einem Staatsstreich. Der König wurde abgesetzt und ins Exil geschickt und Schweden verabschiedete eine neue Verfassung, die die Macht des Königs stark einschränkte und die Grundlagen für eine konstitutionelle Monarchie legte. Damit endete die gustavianische Zeit und Schweden begann seinen Übergang zu einer moderneren Regierungsform. Verlust Finnlands. Im Jahr 1809 erlebte Schweden einen der dramatischsten und schmerzhaftesten Wendepunkte in seiner Geschichte. Der Verlust Finnlands an Russland im Rahmen des Friedens von Frederikshamn, auch als Frieden von Hamina bekannt, hatte weitreichende politische und soziale Folgen für das Land. Der Konflikt, der in den Jahren 1808 bis 1809 stattfand, war Teil der breiteren europäischen Kriege zur Zeit der Napoleonischen Kriege, bei denen Schweden auf der Seite der britischen Koalition gegen das napoleonische Frankreich kämpfte. Schweden hatte im Krieg gegen Russland zwar verschiedene Schlachten geführt, doch letztlich konnte das Land dem russischen Vormarsch nicht standhalten. Die entscheidende Niederlage erlitt Schweden nach mehreren gescheiterten Versuchen, den Vormarsch der russischen Armee zu stoppen. Die russischen Truppen unter Zar Alexander I. drangen immer weiter in das schwedische Territorium vor. Die schwedische Armee, die ohnehin schwächer war und unter mangelnder Führung litt, konnte den Angriffen der Russen nicht standhalten. Besonders die schwedische Niederlage in der Schlacht von Suomussalmi im Dezember 1808, bei der die russischen Truppen mehrere bedeutende schwedische Einheiten besiegten, beschleunigte das Ende des Konflikts. Schweden sah sich gezwungen, auf die Verhandlungen des Friedens von Frederikshamn einzugehen. Im Vertrag von Frederikshamn musste Schweden nach schweren militärischen Rückschlägen Finnland, das zu dieser Zeit als ein entscheidender Teil des schwedischen Reiches galt, an Russland abtreten. Die Übergabe Finnlands bedeutete einen dramatischen Verlust für Schweden, sowohl territorial als auch politisch. Finnland war nicht nur ein Gebiet von strategischer Bedeutung, sondern auch von wirtschaftlichem Wert, da es reich an natürlichen Ressourcen war und einen wichtigen Zugang zur Ostsee bot. Darüber hinaus war Finnland seit dem Mittelalter ein integraler Bestandteil des Schwedischen Reiches und ein Teil seiner imperialen Expansion im Ostseeraum. Der Verlust Finnlands hatte tiefgreifende Auswirkungen auf Schweden. Nicht nur, dass es seine geografische Position im Nordosten verlor, sondern auch das nationale Selbstverständnis wurde erschüttert. Schweden, das sich zuvor als eine bedeutende Großmacht in Nord- und Mitteleuropa gesehen hatte, fand sich nach dem Verlust Finnlands weit weniger mächtig. Politische Unruhen und innere Spannungen folgten. Die schwedische Regierung, die mit der Niederlage und dem Verlust zu kämpfen hatte, stand vor der Herausforderung, ihre Innenpolitik neu zu strukturieren und die nationale Identität zu wahren. Die Frage, wie das Land seine Selbstbestimmung und Souveränität nach diesem Verlust aufrechterhalten konnte, wurde zu einem zentralen Thema der schwedischen Politik in den Jahren nach dem Krieg. Für die finnische Bevölkerung stellte der Übergang zur russischen Herrschaft eine Vielzahl von Veränderungen dar. Unter russischer Kontrolle wurde Finnland zunächst als autonomes Großfürstentum im russischen Imperium geführt, mit Zar Alexander Zerm als Großfürst von Finnland. Diese neue administrative Struktur brachte eine gewisse politische Autonomie für Finnland mit sich, doch die langfristige russische Politik führte dazu, dass die finnische Gesellschaft zunehmend unter Druck gesetzt wurde, sich russischen Einflüssen und kulturellen Veränderungen anzupassen. Das Gefühl der finnischen Identität wuchs jedoch auch unter der russischen Herrschaft, da die Finnen Schweden und die russischen Bestrebungen, das Gebiet stärker in das russische Reich zu integrieren, einheimische Widerstandskräfte hervorriefen. Union mit Norwegen. Nach den Napoleonischen Kriegen und dem Ende der französischen Herrschaft in Europa im Jahr 1814 wurde Norwegen in eine politische Union mit Schweden gezwungen, die bis zum Jahr 1905 andauerte. Der Vertrag von Kiel, der am 14. Januar 1814 unterzeichnet wurde, spielte eine zentrale Rolle in dieser Entwicklung. Der Vertrag führte zu einer entscheidenden Umstrukturierung der geopolitischen Landschaft in Nordeuropa und legte fest, dass Norwegen, das zuvor unter dänischer Herrschaft gestanden hatte, an Schweden abgetreten wurde. Dieser politische Wandel geschah als Teil der Vereinbarungen, die nach den Napoleonischen Kriegen in Europa getroffen wurden, um die territoriale Integrität der großen europäischen Mächte zu sichern und das Gleichgewicht der Kräfte wiederherzustellen. Norwegen, das zu dieser Zeit ein unabhängiges, aber schwaches Königreich war, wurde durch den Vertrag von Kiel formell Schweden zugeschlagen. Obwohl Norwegen die formelle Übergabe an Schweden akzeptierte, war dies keineswegs das Ende des Widerstands in Norwegen. Viele Norweger betrachteten den Vertrag als ungerecht und strebten nach mehr Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Es kam zu einem kurzen, aber bedeutenden Widerstand, als Norwegen noch im Jahr 1814 eine eigene Verfassung annahm und versuchte, eine Form der Unabhängigkeit zu bewahren. Diese Verfassung wurde jedoch nicht von Schweden anerkannt, was zu einem militärischen Konflikt führte, der schließlich mit einem Kompromiss endete. Norwegen trat formal in eine Union mit Schweden ein, behielt jedoch eine gewisse interne Autonomie bei. Die Union zwischen Schweden und Norwegen war zunächst ein schwieriger und oft spannungsgeladener Zusammenschluss. Schweden behielt die Kontrolle über die Außenpolitik und die Verteidigung, während Norwegen weitgehend für seine inneren Angelegenheiten verantwortlich war. Die Union war von Anfang an von Unzufriedenheit auf beiden Seiten geprägt, da viele Norweger die Dominanz Schwedens ablehnten und eine stärkere Unabhängigkeit forderten. Gleichzeitig sahen auch die Schweden die Norweger oft als nachgeordnet an, was zu politischen Spannungen und einem langsamen, aber stetigen Wachstum des norwegischen Nationalbewusstseins führte. Norwegen hatte eigene Institutionen, darunter ein Parlament, aber die schwedische Monarchie hatte großen Einfluss auf die norwegische Innenpolitik, insbesondere in Bezug auf militärische und außenpolitische Fragen. Im Laufe des 19. Jahrhunderts nahm der Wunsch nach Unabhängigkeit in Norwegen zu. Die Norweger begannen, ihre nationale Identität stärker zu betonen und strebten nach einer vollständigen politischen Trennung von Schweden. Dies zeigte sich unter anderem in der zunehmenden Verwendung der norwegischen Sprache anstelle des schwedischen, der Förderung einer eigenen kulturellen Identität und dem Wachstum der Bewegung für norwegische Unabhängigkeit. Trotz dieser Bestrebungen blieb die Union bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts bestehen, wobei Schweden die Kontrolle über wichtige Bereiche wie Außenpolitik und Militär behielt, während Norwegen nach und nach mehr Autonomie in anderen Bereichen erhielt. Ein entscheidender Moment kam 1905, als die politische Lage in der Union eskalierte. Der norwegische König, der als schwedischer Monarch fungierte, trat aufgrund von Spannungen innerhalb der Union zurück, was eine Krise auslöste. Das norwegische Parlament, der Storting, stimmte für die Auflösung der Union mit Schweden und erklärte Norwegen für unabhängig. Die Entscheidung, die Union aufzulösen, wurde von der breiten Bevölkerung unterstützt, da der Wunsch nach vollständiger Unabhängigkeit überwältigend war. Es folgte ein kurzer, aber intensiver diplomatischer Prozess, bei dem Schweden schließlich Norwegens Unabhängigkeit anerkannte. Die Auflösung der Union wurde offiziell im Jahr 1905 vollzogen, als Norwegen seine volle Souveränität erlangte. Industrialisierung. Im 19. Jahrhundert erlebte Schweden einen wirtschaftlichen und sozialen Wandel, als das Land von einer überwiegend agrarischen Gesellschaft zu einer modernen Industrienation wurde. Dieser Übergang zur Industrialisierung war von verschiedenen Faktoren beeinflusst und hatte weitreichende Folgen für die Wirtschaft, die Gesellschaft und die politische Struktur des Landes. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war Schweden noch stark agrarisch geprägt. Die meisten Menschen lebten auf dem Land und waren in der Landwirtschaft tätig, die den Großteil des Wohlstands des Landes sicherte. Allerdings begannen sich in dieser Zeit bedeutende Veränderungen abzuzeichnen. Der Ausbau der Infrastruktur, insbesondere des Verkehrsnetzes, legte den Grundstein für die Industrialisierung. Der Bau von Straßen, Eisenbahnen und Kanälen ermöglichte eine bessere Verbindung zwischen den verschiedenen Regionen des Landes und förderte den Handel sowohl innerhalb Schwedens als auch mit dem Ausland. Ein entscheidender Faktor für den industriellen Wandel war die zunehmende Nutzung von Wasserkraft. Schweden verfügte über zahlreiche Flüsse und Bäche, die ideale Bedingungen für die Errichtung von Mühlen und Fabriken boten. Besonders in der Textilindustrie und der Eisenverarbeitung, zwei der frühesten und wichtigsten Industriezweige, spielte Wasserkraft eine zentrale Rolle. Die Eisenproduktion in Schweden, die bis dahin eher handwerklich und lokal geprägt war, wuchs rasch an. Das Land hatte reiche Eisenvorkommen, die im industriellen Maßstab abgebaut und verarbeitet werden konnten, was zu einem erheblichen Anstieg der Exporte führte. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts nahm die Industrialisierung in Schweden weiter an Fahrt auf. Neue Industrien wie die Maschinenbau- und Stahlindustrie entstanden und viele Unternehmen begannen, moderne Fabriken zu bauen, die die Produktion erheblich steigerten. Besonders in Städten wie Göteborg, Malmö und Stockholm wuchs die Industrie und die Städte zogen immer mehr Arbeitskräfte vom Land an. Die landwirtschaftlichen Arbeitsplätze wichen zunehmend Industriearbeitsplätzen, was zu einer verstärkten Urbanisierung führte. Diese Veränderungen führten auch zu einer zunehmenden Verstädterung, da viele Menschen in die Städte zogen, um in den neuen Fabriken und Industrien zu arbeiten. Die Schaffung neuer Arbeitsplätze in der Industrie hatte weitreichende Auswirkungen auf die schwedische Gesellschaft. Die Arbeitsbedingungen in den Fabriken waren jedoch oft sehr schlecht. Lange Arbeitszeiten, niedrige Löhne und ungesunde Arbeitsumgebungen waren weit verbreitet, was zu wachsendem sozialen Unmut führte. Es begannen sich erste Arbeiterbewegungen und Gewerkschaften zu formieren, die sich für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne einsetzten. Diese sozialen Bewegungen trugen später zur Entstehung eines starken Wohlfahrtsstaates und zu bedeutenden sozialen Reformen in Schweden bei. Der industrielle Aufschwung ging jedoch nicht ohne Herausforderungen vonstatten. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Industrialisierung war die zunehmende Bedeutung des Außenhandels. Schweden exportierte seine Produkte, insbesondere Eisen, Holz, Papier und Textilien, in große Mengen, und die Industrialisierung trug wesentlich zum Anstieg des Handels und zum Wachstum der schwedischen Wirtschaft bei. Die fortschreitende Industrialisierung hatte jedoch auch eine größere Konkurrenz auf den internationalen Märkten zur Folge. Schweden musste sich auf Innovation und Technologie konzentrieren, um seine Wettbewerbsfähigkeit auf den internationalen Märkten zu sichern. Gleichzeitig erlebte Schweden im 19. Jahrhundert eine große Demografieverschiebung. Die Bevölkerung wuchs rapide und die Menschen begannen, von den ländlichen Gebieten in die Städte zu ziehen, wo die Arbeitsplätze in der Industrie lockten. Dieser Migrationstrend führte zu einer Zunahme der Urbanisierung und einem starken Wachstum der Städte. In den größeren Städten wie Stockholm, Göteborg und Malmö entstanden neue soziale Strukturen und ein wachsendes städtisches Leben, das von den neuen industriellen Bedingungen geprägt war. Die Industrialisierung führte auch zu einer Verbesserung der Lebensbedingungen für viele Menschen, insbesondere für die städtische Mittel- und Arbeiterklasse. Es gab Fortschritte in der Bildung, der Gesundheitsversorgung und der Infrastruktur. Doch nicht alle Teile der Gesellschaft profitierten gleichermaßen von den Veränderungen. Die ländliche Bevölkerung erlebte weiterhin eine schwierige wirtschaftliche Lage, da die landwirtschaftlichen Erträge stagnieren konnten, während die Industrialisierung der städtischen Zentren neue Möglichkeiten eröffnete. Neutralitätspolitik. Im 20. Jahrhundert verfolgte Schweden eine konsequente Neutralitätspolitik, die sowohl während des Ersten als auch des Zweiten Weltkrieges eine zentrale Rolle in der Außenpolitik des Landes spielte. Diese Politik der Bündnisfreiheit war eine der prägendsten Eigenschaften der schwedischen Außenpolitik und hatte weitreichende Auswirkungen auf die geopolitische Position Schwedens in Europa und der Welt. Während des Ersten Weltkrieges, 1914 bis 1918, entschied sich Schweden, sich nicht in den Konflikt einzumischen, obwohl das Land geografisch und politisch zwischen den beiden kriegsführenden Lagern, den Alliierten und den Mittelmächten, lag. Diese Entscheidung war nicht einfach, da Schweden in einer strategisch schwierigen Lage war und engere wirtschaftliche Verbindungen sowohl zu den Kriegsparteien als auch zu den angrenzenden nordischen Ländern hatte. Trotz dieser Herausforderungen blieb Schweden während des gesamten Krieges neutral und vermied es, militärisch Partei zu ergreifen. Die Neutralitätspolitik erlaubte es Schweden, seine Wirtschaft aufrechtzuerhalten und sich als wichtiges Handelszentrum in Europa zu positionieren. Insbesondere in den Jahren des Ersten Weltkrieges konnte Schweden von einer stabilen Produktion und einem florierenden Handel profitieren, ohne in die zerstörerischen Kämpfe verwickelt zu werden. Diese Politik der Neutralität setzte sich auch im Zweiten Weltkrieg, 1939 bis 1945, fort, wobei Schweden sich erneut der Kriegsführung entzog. Zu Beginn des Krieges war Schweden in einer noch heikleren geopolitischen Lage, da der Konflikt zwischen den Achsenmächten, angeführt von Nazi-Deutschland, und den Alliierten ein riesiges Machtvakuum in Europa hinterließ. Deutschland hatte durch seine Besetzungen in Europa unmittelbare Nachbarstaaten Schwedens wie Dänemark und Norwegen unter Kontrolle, was Schweden zusätzlich unter Druck setzte, neutral zu bleiben, um nicht in den Krieg hineingezogen zu werden. Trotz der starken Nähe zum nationalsozialistischen Deutschland blieb Schweden während des gesamten Krieges formell neutral. Die schwedische Neutralitätspolitik war jedoch nicht unangefochten. Im Zweiten Weltkrieg musste Schweden geschickt zwischen den Großmächten manövrieren, um seine Unabhängigkeit und seine Neutralität zu bewahren. Schweden gestattete Deutschland während des Krieges den Transit von Truppen und Kriegsgeräten durch das Land, was später zu Kritik führte, insbesondere da Schweden gleichzeitig ein Verfechter der Menschenrechte und der Demokratie war. Auch die Hilfe, die Schweden den von Deutschland besetzten Ländern, wie Norwegen, in Form von Unterstützung für Widerstandsgruppen leistete, wurde immer wieder hinterfragt. Gleichzeitig bot Schweden Flüchtlingen aus den von Nazi-Deutschland besetzten Gebieten Schutz, darunter auch Tausende von Juden, die vor dem Holocaust flohen. Die Politik der Neutralität war jedoch nicht nur ein Instrument des Überlebens, sondern auch eine Grundsatzentscheidung, die Schweden half, sich politisch und militärisch von den Konflikten Europas fernzuhalten. Schweden setzte in dieser Zeit auf diplomatische Taktik, um sowohl seine wirtschaftlichen Interessen zu wahren, als auch seine Unabhängigkeit zu schützen. Besonders nach dem Zweiten Weltkrieg bewahrte Schweden seine Neutralität, indem es keine festen militärischen Bündnisse einging, während es gleichzeitig eine starke Verteidigungsstrategie entwickelte, um sich im Falle eines Konflikts zu schützen. Schweden war während des Kalten Krieges, 1447 bis 1991, in einer einzigartigen Position, da es auf der Grenze zwischen der westlichen und der östlichen Welt lag. Während viele europäische Länder sich in den Kalten Krieg hineinziehen ließen und in militärische Bündnisse wie die NATO oder den Warschauer Pakt eintraten, hielt Schweden seine Politik der Neutralität aufrecht. Schweden versuchte, sich als neutraler Vermittler in internationalen Konflikten zu etablieren und förderte aktiv Friedensverhandlungen und diplomatische Lösungen. Das Land baute eine starke militärische Verteidigung auf, die nicht zur NATO gehörte, und strebte dennoch eine enge Zusammenarbeit mit anderen westlichen Nationen an, ohne ein formelles Bündnis einzugehen. EU-Mitgliedschaft. Schweden trat am 1. Januar 1995 der Europäischen Union bei und integrierte sich damit stärker in die Europäische Gemeinschaft. Dieser Schritt war ein wichtiger Wendepunkt in der schwedischen Außenpolitik, da Schweden zuvor lange Zeit neutral und außenpolitisch unabhängig war. Der Beitritt zur EU war das Ergebnis eines langen politischen Prozesses, der von der schwedischen Regierung und der Bevölkerung getragen wurde, auch wenn die Entscheidung nicht ohne Widerstand und politische Debatten erfolgte. Der Beitritt Schwedens zur Europäischen Union war das Resultat eines Referendums, das im Jahr 1994 durchgeführt wurde. Bei diesem Referendum stimmte eine Mehrheit der schwedischen Bevölkerung dafür, der EU beizutreten. Vor dem Referendum gab es jedoch umfangreiche Diskussionen über die möglichen Vor- und Nachteile einer EU-Mitgliedschaft, insbesondere im Hinblick auf die schwedische Neutralitätspolitik, die bis dahin eine zentrale Rolle in der Außenpolitik des Landes gespielt hatte. Kritiker des EU-Beitritts befürchteten, dass eine Mitgliedschaft die Unabhängigkeit und Neutralität Schwedens beeinträchtigen könnte, insbesondere in Bezug auf militärische Bündnisse und politische Entscheidungen, die von der EU getroffen werden. Dennoch setzte sich schließlich die Ansicht durch, dass eine verstärkte Zusammenarbeit mit Europa sowohl wirtschaftliche als auch geopolitische Vorteile mit sich bringen würde. Schweden trat der EU in einer Zeit bei, in der sich die Union bereits erheblich verändert hatte. Nach dem Ende des Kalten Krieges und der Auflösung der Sowjetunion hatte die EU ihre Mitgliedstaaten erweitert und war zunehmend zu einer politischen und wirtschaftlichen Union geworden. Der schwedische Beitritt trug dazu bei, das wirtschaftliche und politische Gewicht der Union weiter zu verstärken, und Schweden konnte von der wirtschaftlichen Integration und den offenen Märkten profitieren. Besonders für die schwedische Wirtschaft, die stark exportorientiert war, brachte die EU-Mitgliedschaft große Vorteile, insbesondere durch den Zugang zum Binnenmarkt der Union, der den freien Handel und den Austausch von Gütern und Dienstleistungen erleichterte. Ein weiterer bedeutender Aspekt der EU-Mitgliedschaft war die Beteiligung Schwedens an der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Union. Schweden hatte in der Vergangenheit eine Politik der militärischen Neutralität verfolgt, doch die zunehmende Zusammenarbeit mit den anderen EU-Staaten brachte neue Herausforderungen und Chancen. Während Schweden seine Neutralität in militärischen Angelegenheiten weitgehend beibehielt, trug das Land aktiv zu Friedensmissionen und humanitären Einsätzen der EU bei. Schweden war auch ein wichtiger Akteur in der Entwicklung der EU als globaler Friedens- und Sicherheitspolitikorganisation, wobei das Land seine Expertise in diplomatischen und humanitären Angelegenheiten einbrachte. Schweden nahm zudem an den Erweiterungsprozessen der EU teil und unterstützte die Aufnahme neuer Mitgliedstaaten, insbesondere der mittel- und osteuropäischen Länder, die nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ihre Unabhängigkeit und demokratischen Strukturen ausbauten. Schweden setzte sich dafür ein, dass diese Länder in den europäischen Integrationsprozess eingebunden wurden, um langfristige Stabilität und Wohlstand in der Region zu fördern. Ein wichtiger Bestandteil der EU-Mitgliedschaft war die Teilnahme an der Wirtschafts- und Währungsunion. Obwohl Schweden Teil des Binnenmarktes war und von der wirtschaftlichen Integration profitierte, entschied sich das Land nach einem weiteren Referendum im Jahr 2003, den Euro nicht als Währung einzuführen und stattdessen bei der schwedischen Krone zu bleiben. Diese Entscheidung wurde von einer Mehrheit der schwedischen Bevölkerung unterstützt, die sich aufgrund von wirtschaftlichen und politischen Überlegungen gegen die Einführung der Gemeinschaftswährung aussprach. Schweden behielt somit eine gewisse wirtschaftliche Unabhängigkeit, was im Vergleich zu anderen EU-Staaten, die den Euro eingeführt hatten, eine besondere Ausnahme darstellt. In den Jahren nach dem Beitritt zur EU hat Schweden seine Rolle in der Union stetig ausgebaut. Das Land spielte eine aktive Rolle bei der Gestaltung der europäischen Politik, insbesondere in den Bereichen Umweltschutz, Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit. Schweden setzte sich weiterhin für eine nachhaltige Entwicklung innerhalb der EU ein und trat für eine starke europäische Zusammenarbeit in globalen Herausforderungen wie dem Klimawandel und der internationalen Zusammenarbeit ein. Gleichzeitig blieb Schweden seinen Prinzipien der Offenheit und Toleranz treu und förderte den Dialog zwischen den verschiedenen Kulturen und Regionen innerhalb der Union.